muss nicht alles immer ständig supplementieren, aber wenn ich drauf schauen würde, bin ich als allererstes basal mal bei der Mikronährstoffversorgung der essentiellen Stoffe. Da würde ich also im ersten Schritt drauf schauen.
Artgerecht Health Nerds. Mensch einfach erklärt. Mit Felix Möser und Matthias Baum.
Gesundheit schenken. Diese Supplements brauchst du wirklich. Leute, wir wollen jetzt diese Tage vor Weihnachten nutzen, um mit euch gemeinsam nochmal zurückschauen auf dieses tolle Jahr mit den Health Nerds, mit euch als der großartigsten Gesundheitscommunity in Deutschland. Ich nenne euch jetzt einfach mal so. Es macht wirklich großen Spaß. Matthias Baum aus dem Health Nerds Wissenschaftsteam ist natürlich auch heute hier. Matthias, herzlich willkommen.
Hallo Felix, ich freue mich, wieder mit dabei zu sein.
Natürlich. Und Leute, wir wollen in dieser Folge zwei Dinge tun. Zum einen wollen wir euch vielleicht ein paar Tipps geben, was könnt ihr euren Liebsten last minute noch unter den Weihnachtsbaum legen, weil ich weiß, und das ist bei mir genau selber nicht anders, ich bin auch noch auf der Suche nach guten Geschenken, was kann man machen und also besser als die zehnte DVD schenkt man ja nicht mehr, ja, aber als die zehnte Krawatte oder das sechste Paar Schuhe, schenkt doch mal Gesundheit. Und Supplements sind ein tolles Geschenk, um ja wirklich, um jemandem etwas Gutes zu tun. Und wir wollen heute in dieser Folge mal schauen, es gibt so viele Supplements da draußen, so viele verschiedene Supplements, so viele Qualitäten, auch so viele Preispunkte. Manche sind sehr, sehr günstig, man kriegt sie im Supermarkt, andere sind relativ teuer, man muss sie irgendwo online bestellen oder bekommt sie sogar nur in der Apotheke. Was ist wirklich der Unterschied? Und vor allem, welche Nahrungsergänzungsmittel brauchen wir wirklich? So, und das wollen wir uns angucken. Matthias, wir starten mal direkt rein.
Unbedingt.
Supplements oder Nahrungsergänzungsmittel, wie man auf Deutsch sagt. Was versteht man darunter? Also lass uns noch einmal wirklich nochmal ganz vorne an der Basis anfangen. Was sind das für Stoffe und warum braucht unser Körper die?
Also wenn wir den Begriff Nahrungsergänzungsmittel, ist ja auch ein Definitionsrahmen, ne? Das ist ja regulatorisch quasi vorgegeben. Supplements ist quasi der vielleicht schöner klingende Begriff aus dem englischen Sprachraum. Ich würde jetzt noch zwei andere Begriffe, die häufig auch in der Verbindung stehen. Mikronährstoffe, Vitalstoffe. So, diese Richtung, in der bewegen wir uns eigentlich. Und wenn ich eine Einteilung machen würde, würde ich unterscheiden grundsätzlich bei Mikronährstoffen zwischen Stoffen, die essentiell sind, die also unweigerlich über die Nahrung quasi aufnehmen müsste. Und da macht es dann auch Sinn, über Nahrungsergänzung zu sprechen. Das ist der Hintergedanke dabei. Das heißt, ich decke bestimmte Stoffe darüber ab. Und dann gibt es natürlich auch in dem Bereich der Supplements viele Dinge, die nicht per se als Mikronährstoffe im klassischen Sinne gelten würden. Also ich mache mal ein Beispiel. Mikronährstoffe würden wir jetzt eigentlich einteilen, das wäre von Vitaminen, Vitaminoiden, Mineralien, Mineralstoffen, Spurenelementen, Aminosäuren und Fettsäuren sprechen würden. Und bei den Fettsäuren eben immer oder grundsätzlich bei allem, was ich jetzt aufgezählt habe, mit dem Hintergedanken, es ist essentiell, um was es sich dreht. Also das heißt, wenn wir über Fettsäuren sprechen, eben auch nur die mehrfach ungesättigten Fettsäuren, die essentiellen Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren. Bei den Aminosäuren könnte man sagen, auch eigentlich nur die essentiellen, das heißt die, die der Körper nicht selbst bilden kann oder aus den essentiellen heraus dann noch bilden könnte. Das heißt, die müssten quasi in der Nahrung sowieso mit abgedeckt sein. Und bei Mineralstoffen und Spurenelementen gilt das auch. Und der Unterschied zwischen Mineralstoff und Spurenelemente vielleicht an der Stelle, Natrium, Calcium, Kalium, Magnesium, das wären so die klassischen Mineralstoffe, die mengenmäßig auch mehr im Organismus vertreten sind. Und bei den Spurenelementen reden wir eher von geringen, also wie es schon sagt, spurenmäßig nur vertreten, kleinere Mengen vorhanden sind, Eisen, Kupfer, Zink, Selen als Beispiele zu nennen. Zusammengefasst kommen wir bei den essentiellen Stoffen so auf circa 45 Substanzen, die zusammenkommen können, die wir als wirklich essentiell einstufen würden. Und das wäre nun mal auch etwas, was man, wenn wir über Nahrungsergänzungsmittel sprechen würden, dann auch darüber abdecken sollten.
Super. So, und jetzt ist natürlich die Frage, die Natur hat sich ja was dabei gedacht irgendwie, ja? Also warum gibt es diese Stoffe? Warum müssen wir die aus der Nahrung irgendwie aufnehmen? Andere Stoffe, Vitamin D beispielsweise, werden gebildet durch Sonnenlicht, das auf unseren Körper, auf unsere Haut trifft. Auch da werden wir gleich nochmal drüber reden. Aber jetzt frage ich mich natürlich, warum reicht es nicht so, wie ich es über die Nahrung aufnehme? Also ich esse doch relativ vielfältig, mal hier ein Brot und da mal ein bisschen Gemüse und da mal ein Stück Fisch und da mal irgendwie ein Joghurt. Ist da nicht, sagen wir mal, alles dabei, was ich brauche? Oder wo ist der Knackpunkt, wo du sagst, da ist genau der, sagen wir, der gedankliche Fehler, dass wir eigentlich gar nicht genug von den Dingen aufnehmen, die wir brauchen.
Ich glaube, der Knackpunkt liegt da, also nochmal, lass uns evolutionär ausholen. Das heißt, wir reden über 45 Substanzen, die so oder so über die Nahrung aufgenommen werden müssen. Wir können sie nicht selbst bilden. Zumindest nicht in größeren Mengen. Also wir können gleich bei den Vitaminen nochmal reinschauen. Da spielen Darmbakterien vielleicht auch noch eine ganz entscheidende Rolle, für dass sie das Symbionten das für uns produzieren können in einer gewissen Menge. Aber rein theoretisch funktioniert unser gesamter Organismus mit der Anwesenheit dieser Stoffe. Das heißt, die Nahrungsaufnahme ist nicht nur die energetische Versorgung mit Kohlenhydraten, Fetten und Eiweißen, sondern eben auch die Versorgung mit dazu passenden Mikronährstoffen. Jetzt gibt es zwei Lager. Und ich kann beide, wir versuchen es ja so objektiv wie möglich auch zu gestalten, ich verstehe die beiden Lager auf der einen Seite, die sagen, wenn man sich normal und ausgewogen ernährt, deckt man alles ausreichend darüber ab. Und das mag vielleicht sogar sein, wenn man den Zahlen und dem, was man dann in der Nahrung erwarten würde, auch folgen würde. So, das heißt, wenn die Vorgabe ist, du isst so viel davon, also von den Makronährstoffgruppen, und darin enthalten wären dann bei den und den Lebensmittelmengen auch die und die Mikronährstoffe enthalten, dann mag das unter Umständen sein. Und das andere Lager, so würde ich es mal bezeichnen, sagt, nein, das stimmt nicht. Wir kommen nicht auf eine ausreichende Versorgung. Und dann haben wir darin quasi zwei unterschiedliche Themen. Einmal, wie viel an Mikronährstoffen ist in den Lebensmitteln wirklich vorhanden? Da haben wir die Hypothese, dass aufgrund von Monokulturen und Überzüchtung die Dichte an Mikronährstoffen abnimmt. Dazu gibt es einige Daten. Das gilt natürlich auch nicht für alle Themen. Und der andere Teil bezieht sich natürlich darauf, wenn man sagt, okay, wir testen, wir schauen mal rein in die Laboranalysen, Blutanalysen, Haarmineralanalysen, was es dann noch immer sein mag, und checken mal, haben wir denn ausreichend davon vorhanden? Und da gibt es durchaus individuelle Abweichungen. Es gibt so ein paar Themen, und du hast gerade eben schon angesprochen, Vitamin D3 ist eine ganz entscheidende Komponente. Eisen ist ganz häufig wieder ein Mangelthema. Und da würde ich heute gerne auch noch drauf eingehen. Es geht halt um mehr als nur das, ich schmeiß das mal oben zusätzlich mit rein. Und bezogen auf diese beiden Lager sehe ich ein wichtiges Thema, weil über die Ernährung muss ich es ja rein theoretisch abdecken können. Sonst hätte die Evolution sich überlegt, sich eine Tasche ans Bein zu bilden und darin sind ganz viele Mikronährstoffe, die man sich reinfuttern würde. Das ist ja nicht der Fall, aber Tatsache ist, dass unsere Ernährung ja gar nicht so ausgewogen ist, noch nicht mal so, wie die Empfehlungen grundsätzlich sind, und darüber lässt sich diskutieren, ob die überhaupt optimal in der Abdeckung sind. Aber selbst wenn, setzen es natürlich viele Menschen so nicht um. Und dann ist zumindest das Versorgungsthema etwas, was bei der einen oder anderen Person einfach oder bei vielen Menschen gar nicht ausreichend abgedeckt ist.
Ja, und die Frage ist auch, wer macht sich wirklich auch Gedanken darüber, was er isst alles, ja? Also es gibt immer diese Diskussion, wie du richtig sagst, ja, was ist wirklich drin in den Lebensmitteln? Sind die Nährstoffe weniger oder mehr geworden? Aber wer guckt denn wirklich drauf, ja? Und wer schaut denn auch, okay, habe ich davon genug gegessen? Habe ich davon genug gegessen? Du hast es gesagt, es sind etwa 45 verschiedene Stoffe, die wir zu uns nehmen sollen. Ich könnte die noch nicht mal aufzählen, nicht mal 10 davon wahrscheinlich, ja? Also,
und dann kommt ja auch, wenn wir denn dann Lebensmittel haben oder nennen wir auch irgendwie industriell verarbeitete Lebensmittel, wo wir genauere Angaben der Vitamine, Mineralstoffe vielleicht da drin haben, dann ist das vielleicht sogar noch so standardisiert in solchen verarbeitenden Lebensmitteln, dass man darauf sich verlassen kann. Aber ansonsten ist ja jetzt auch nicht jeder Apfel gleich. So, das heißt, wenn ich da auf Vitamingehalte, Mineralstoffgehalte schaue, dann weiß ich nicht wirklich, ob das bei diesem Apfel dann auch genauso enthalten ist wie der Referenzapfel, auf den sich das unter Umständen mit bezieht. Das heißt, es muss nicht unbedingt ein übermäßiger Konsum bestimmter Lebensmittel stattfinden, und genauso der Gedankengang, man muss nicht alles immer, das ist eine Devise eigentlich auch bei mir, nicht alles immer ständig supplementieren, aber wenn ich drauf schauen würde, bin ich als allererstes basal mal bei der Mikronährstoffversorgung der essentiellen Stoffe. Da würde ich im ersten Schritt drauf schauen.
Das gucken wir uns auch gleich an, aber zwei Sachen erstmal vorweg. Einmal, du hast gerade den Apfel so schön genannt, wir bleiben aber trotzdem dabei, an apple a day keeps the doctor away, oder? Ein Apfel ist eine gute Sache.
Also das ist ein ganz ganz spannender Aspekt, weil das glaubt man natürlich auch. Und das ist natürlich ähnlich wie bei dieser Diskussion. Also wir sollten schon differenzierter reinschauen, genau wie ich es gerade bei den beiden Lagern gesagt habe, wenn man sich ausgewogen ernährt, ist man komplett und gut versorgt. Jetzt sind wir mal ehrlich, irgendwo muss es aber eine Verbindung geben, warum chronische Krankheiten so entstehen und gleichzeitig nur irgendetwas reinschmeißen und sich nicht sonst in anderen Lebensstilbereichen mit beschäftigen, macht natürlich auch überhaupt gar keinen Sinn. So. Und auf die Frage, ob ein Apfel am Tag wirklich den Doktor fernhält, den Unterschied machen kann. Ja. Mikronährstoffseitig, auch da gibt es ganz interessante Untersuchungen zu, ist und auch hier vielleicht auch rausgezüchtet oder die Dichte an Mikronährstoffen auch nicht so hoch. Gleichwohl, und da müssen wir eher hinschauen, ist die Entscheidung, täglich einen Apfel zu essen, eine gesundheitsbewusste Entscheidung, so würde man sagen. Und das ist das, was wir dann häufig auch erkennen, dass Menschen, die sich für so etwas entscheiden, vielleicht auch andere gesundheitsbewusste Entscheidungen treffen. Aber rein auf Basis, das, was im Apfel steckt, sorgt hundertprozentig dafür, dass ich keine ärztliche Versorgung brauche, weil ich auf einer gesundheitsfördernden Orientierung unterwegs bin, das wage ich noch zu bezweifeln.
Okay, also klare Einordnung von dir, Matthias. Jetzt lass uns mal schauen. Also in meiner Vorstellung reden wir jetzt mal darüber, welche Supplements tatsächlich sinnvoll sind. Wir reden auch mal darüber, wo wissenschaftlich wirklich nachgewiesen ein Mangel bei den meisten Menschen hier in Europa besteht. Ich habe Vitamin D vorhin schon kurz angerissen, das Sonnenvitamin, so nennt ihr es bei Artgerecht. Also ein Stoff, der gebildet wird über die Sonnenstrahlen, die auf unsere Haut treffen. Da reden wir gleich drüber, aber vorher, lass uns mal anfangen. Du hast und deine Kollegen von Artgerecht, ihr habt eine ganz klare Vorstellung davon, was die Basis einer Supplementierung sein sollte. Die ist nicht irgendeine Pille, irgendein Pulver, irgendein Präparat, sondern die Basis, und das finde ich einen sehr, sehr interessanten Ansatz, sagst du, ist erst einmal unser eigener Darm. Das musst du erklären.
Der Grundgedanke, genau das, wo wir jetzt gerade zugesprochen haben, essentielle Nährstoffe, und jetzt verstehen wir uns als Menschen dann häufig doch lieber gerne wie so eine Maschine und so, okay, ich packe den passenden Treibstoff rein und ein paar, nennen wir es Kofaktoren oder irgendetwas, was hilfreich sein kann, und dann läuft die Maschine schon. Mhm. Und so simpel ist es eben nicht. Wir sind keine Maschinen, wir sind Organismen, die sich individuell sehr unterscheiden können. Aber einen ganz wichtigen Aspekt, gerade beim Ernährungsthema, und das ist für alle die auch Artgerecht kennen und die auch das Thema der Darmgesundheit kennen, sehen wir eher die Basis darin zu sagen, okay, lass den Verdauungstrakt, der quasi Sitz des Immunsystems und zentrale ist, Nährstoffe aufzuspalten und dann aufnehmen zu können und im Körper zu verteilen, die erst in den Griff bekommen. Das wäre quasi der erste Schritt, bevor ich nachher sage, okay, jetzt schmeiße ich oben noch irgendetwas rein. Und das erklärt sich an bestimmten Beispielen sehr, sehr, sehr konkret. Also wenn wir zum Beispiel über ein bestimmtes Vitamin sprechen, nämlich Vitamin B12, ist auch eine essentielle Substanz. Und Vitamin B12 wird aufgenommen normalerweise über die Nahrung, über tierische Lebensmittel. Wir haben in der Bevölkerung eine hohe Dichte an Vitamin B12, Unterversorgung bis hin zu wirklichen Mangelsituationen. Ist ein Beispiel, wo alle sagen, das kann ich doch super gut abdecken. Es gibt die ernährungsbezogenen Risikogruppen der vegetarischen, veganen Ernährung. Da ist auch angekommen, dass das alle supplementieren. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Es wird vielleicht gar nicht richtig gut aufgenommen. Und der Grund liegt darin, dass eine andere Struktur notwendig ist, um das Vitamin B12 gut über den Darm zu transportieren, dass es aufgenommen werden kann. Und die wird im Magen gebildet. Und im Magen, dieser Stoff nennt sich Intrinsic Factor, das ist wie so eine Schutzhülle, legt sich an das Vitamin B12 an, dann kann das B12 durch den Darm gehen und am Ende des Dünndarms, im terminalen Ileum, dort wird dann B12 aufgenommen. Super gut. Aber was ist, wenn der Magen Probleme macht? Und der Magen macht Probleme nicht nur, weil es immer zu viel an Säure ist, sondern weil beispielsweise Stress dafür sorgt, dass zu wenig Säure oder zu wenig Magenschleim oder zu wenig Intrinsic Factor produziert werden. Dann stellen wir uns vor, dass der Darm, das Darmmikrobiom, die Besiedelung sich verändert, so dass die Aufnahmewege und Sekrete nicht ausreichend gebildet werden. Und obwohl ich vielleicht B12 supplementiere, und das ist etwas, was ich schon häufiger auch zum Beispiel in der Praxis sehe, obwohl es supplementiert wird, sind die Werte deutlich erniedrigt. Das heißt, das Problem liegt eher darin, dass wir das nicht gut verwerten können. Deswegen plädiere ich dafür, den Blickwinkel zu verändern, zu sagen, nicht nur drauf zu schauen, was ist spannend an Mikronährstoffen, sondern die erste Basis, kann ich diese Mikronährstoffe überhaupt verwerten? Deshalb sind vier Ebenen besonders entscheidend. Das heißt, einmal die Fragestellung, kann ich es richtig aufspalten? Also Verdauung ist hier der entscheidende Faktor mit dabei und das auch mit zu unterstützen. Ebene 2, das Vorhandensein eines diversen, vielfältigen Darmmikrobioms, Bakterien, Viren und Pilzen, die alle vorhanden sind. Ebene Nummer 3, die Darmschleimhaut, ob die intakt ist und dementsprechend auch Nährstoffe dann am Ende aufnehmen kann. Und die letzte Ebene, das Immunsystem. Weil wir wissen, wir haben dieses Jahr viel dazu gesprochen, wenn die Barriere gestört ist, wenn das Immunsystem durch Stoffe aktiviert wird, geht Energie dorthin, die mir sonst im Organismus fehlt und auch das Thema der Nährstoffaufnahme ist dadurch mit eingeschränkt.
Super spannend. Also das müssen wir uns nochmal vor Augen halten. Es geht also nicht nur darum, was schmeiße ich oben rein, ja, was supplementiere ich hier eine Pille, da eine Pulverchen, sondern es geht wirklich darum, was kann mein Körper am Ende damit machen? Kommt das überhaupt im Körper an oder wird es einfach wieder ausgeschieden?
Ganz genau.
Weil der Magen, weil der Darm, weil es eben nicht so funktioniert, wie es funktionieren soll.
Und auch hier haben wir natürlich wieder verschiedene auslösende Faktoren mit dabei. Ne? Wir haben, wenn wir uns vorstellen, dass extrem viele Menschen eher ein Thema haben, Nährstoffe überhaupt aufspalten zu können. Das heißt, das, was hinten rauskommt, ist eben noch sehr fettreich oder Eiweiße, Zucker oder was auch immer drin enthalten. Heißt es, das habe ich mal oben in den Schlund reingeschmissen, aber es ist hinten komplett wieder rausgekommen oder zum großen Teil wieder rausgekommen. Und das bezieht sich dann ja, wenn gerade Fett erhöht ist, bezieht sich das natürlich auf fettlösliche Substanzen. Und jetzt sind wir wieder bei den essentiellen Stoffen, Omega-6, Omega-3-Fettsäuren, fettlösliche Vitamine, die EDK-Vitamine beispielsweise, Vitamin D3. Und deshalb ist die Basis eher, schaffe ich es individuell, damit umgehen zu können. So würde ich es viel eher sehen. Wenngleich die essentiellen Stoffe wichtig sind, die ich standardisiert für mich mit einer Supplementierung gut abdecken könnte oder wirklich konsequent auf eine ausgewogene Ernährung achte. Aber Fakt ist, ja, wer macht das wirklich so konsequent? Muss man ehrlich sein. Es gibt Phasen, in denen man das umsetzt, aber dann gibt es wieder stressige Alltagsphasen, wo man sich weniger mit Ernährung beispielsweise auseinandersetzt und einfach das nimmt, was vielleicht kommt.
Super. Und genau da ist dann halt eine Supplementierung natürlich eine Routine, die schon mal, sagen wir mal, dieses Thema einfach abdeckt. Ja, man hat dort einfach eine Basisversorgung. Man hat die Stoffe, die man wirklich braucht. Ob man sich zusätzlich sehr gesund ernährt oder nur ein bisschen gesund oder auch mal eher schmutzig essen geht, so will ich es mal nennen. Trotzdem hat man über die Supplements natürlich das, was der Körper wirklich braucht. Trotzdem, Matthias, bevor wir da jetzt reingehen und uns diese Supplements angucken, ich will noch einmal über das Thema Darm sprechen. Also, das heißt, wenn der Darm, und das ist ja nur logisch, die Basis dessen ist, was wir verwerten können, was unser Körper überhaupt aufnimmt, dann sollte doch das Basissupplement oder unsere erste Empfehlung heute hier ganz klar zum Beispiel eine Darmsanierung sein, wie ihr sie entwickelt habt, deine Kollegen und du, die Reset-Darmsanierung, die den Darm wieder befähigt, so gut wie möglich Nährstoffe aufzunehmen und seinen Job zu machen.
Würde ich komplett unterschreiben. Die Gesundheit beginnt im Darm, es ist das Zentrum für Gesundheit. Ist ja auch ganz klar, Nährstoffaufnahme ist entscheidend für den Energiehaushalt, für die Versorgung, aber im Verständnis liegen Störungen vor, wird sich das auf meinen Energiehaushalt auswirken, auf potenzielle Folgeerkrankungen und mit Blick auf welche Nährstoffe brauche ich dann eigentlich, würde ich erst sagen, okay, dann versuche ich meine individuelle Situation bestmöglich mit zu unterstützen und dann ist Reset als Programm sehr gut dafür geeignet.
Also, um nochmal zu unserem Titel zu kommen, Gesundheit schenken, Reset, das Reset-Programm. Mit Sicherheit ist das ein super Weihnachtsgeschenk, wenn ihr was sucht, was ihr unter den Baum legen könnt. Da könnt ihr wirklich ein Stück Gesundheit legen. Das ist die Basis, um den Darm, um die Aufnahme von Nährstoffen wieder auf ein gutes Level zu bringen, um euren Darm zu resetten. Das gibt's auch als Partnerpaket, wenn ihr es zum Beispiel eurer Frau oder Freundin, eurem Partner schenken wollt, mit ihm das dann zusammen machen wollt oder vielleicht auch für die Eltern, für die Schwiegereltern, für die Geschwister und in der Familie. Also guckt euch das mal an. Reset wäre hier mal unsere erste Empfehlung. Jetzt, Matthias, wollen wir gucken. Gesetzt den Fall, der Darm funktioniert einigermaßen gut. Wir können Nährstoffe verarbeiten und aufnehmen. Lass uns wirklich mal an der Basis anfangen. Welche essentiellen Supplements oder Nährstoffe sollten wir tatsächlich regelmäßig konsumieren, weil einfach nachgewiesen wir alle davon zu wenig haben?
Also du hast ja eben schon gesagt, Vitamin D3 ist ein sogenanntes Prohormon und das spielt durchaus eine ganz entscheidende Rolle. Du hast eben gesagt, ja, der Körper kann es selbst produzieren, aber es braucht noch etwas anderes dafür, nämlich eigentlich UV-Strahlung, also ultraviolette Strahlung, UVB-Strahlung, die auf unsere Hautzellen auftreffen können und dann das 25-OH-Vitamin D3, also dieses Pro-Hormon, produziert werden kann. Was dann im Nachgang allerdings noch umgewandelt werden muss in der Leber und der Niere, dass es dann zum aktiven Calcitriol werden kann und dann unter anderem eben den Knochenstoffwechsel mit beeinflussen kann, die Calciumregulation mit beeinflussen kann, sodass Calcium eingebaut werden kann im Knochen. Aber eben Vitamin D3, also Calcitriol, kann direkt an Zellkernen andocken, hat eine wichtige Funktionsweise auch darüber hinaus für das Immunsystem. Und ja, das ist ein Thema, was wir häufig, sehr, sehr häufig in der Unterversorgung finden. Und die Frage eben, macht eine Supplementierung, es ist jetzt über die Jahre hinweg natürlich auch bekannter geworden, dass man sagt, okay, mindestens mal in den Wintermonaten oder in den Monaten von R bis R, also von September bis Februar, sollte es auf jeden Fall Teil sein. Aber wir sehen auch im Sommer Unterversorgungen. Und das ist, jetzt nehmen wir mal die Sonne als den Apfel, über den wir eben gesprochen haben. Also im Apfel würden wir jetzt keine Menge an Vitamin D3 finden. Aber es ist das gleiche Prinzip. Hä? Wir können doch ausreichend Vitamin D3 bei Sonneneinstrahlung produzieren. Und jetzt kommt genau der entscheidende Punkt. Wir haben schon häufiger dazu gesprochen. Also die klare Empfehlung wäre, man braucht das nicht einzunehmen, weil das funktioniert doch so. Dann wissen wir von den Hautärzten die klare Empfehlung, nicht zu viel in die Sonne gehen. Das lässt die Haut altern. Das Hautkrebsrisiko steigt. Aber so kann es ja aus einer evolutionären Perspektive gar nicht sein, wenn der Bildungsweg über die Sonneneinstrahlung eigentlich funktioniert. Das heißt, das Problem, was wir haben, ist zu hohe Intensitäten in kurzen Einwirkungszeiträumen. Unser Alltag besteht darin, dass wir die ganze Zeit im Büro und drin uns bewegen, das Frühjahr drin, uns drin aufhalten, immer drin sein, vielleicht mal kurz rausgehen, dann folgen wir der Empfehlung, schmieren uns auch dick ein, so dass die Vitamin D-Produktion natürlich dadurch auch mit eingeschränkt sein wird. Und dann fahren wir in den Sommerurlaub und legen uns 2 Wochen lang volle Kanne in die pralle Sonne und am besten noch in die Mittagssonne.
Das berühmte Brathähnchen.
Ganz genau. Und ja, dann ist der Reiz und Stressor so hoch, das Hautkrebsrisiko wirklich auch dadurch steigen wird, gar keine Frage. Wenn wir aber anfangen würden, ab dem Frühjahr oder die Sonnenstrahlen auch zu nutzen, und das ist ja ein Vorteil dank einer Erdachsenkrümmung, dass die Intensität langsam ansteigt, dann ist es wie ein Training für die Haut. Dann muss ich das aber konsequent umsetzen, im Frühjahr beginnen und dann kann auch Vitamin D produziert werden. Die Haut kann sich dementsprechend auch anpassen. Und ja, je angepasster die Haut wird, desto dunkler wird sie, desto mehr Melanin wird gebildet als Schutzstoff. Aber wenn wir die Situation haben, dann wird die Vitamin-D-Produktion auch etwas abnehmen. Und um das zu standardisieren, kann man auch in der Dosierung im Sommer arbeiten und das mit einsetzen. Und hier hätten wir quasi den Aufnahmeweg des Prohormons über den Magen-Darm-Trakt und die Umwandlung in Leber und Niere zu der hormonähnlichen Substanz Calcitriol.
Also Vitamin D, D3, ja, du hast es gerade gesagt, das ist etwas, was wir definitiv supplementieren sollten.
Genau, in der Kombination, lass mich da noch kurz dazu, insbesondere natürlich mit anderen fettlöslichen Vitaminen, super gut geeignet, also Kombinationen sollten wir vielleicht auch dazu sprechen. Vitamin K2 und K1 für die Funktionsweise des eigentlich späteren funktionsfähigen Calcitriols, also dass zum Beispiel der Knochenstoffwechsel richtig funktionieren kann, dafür brauche ich K-Vitamine mit dazu. Und dass die Umwandlung funktioniert, das ist der Grund, warum das immer viele auch mit nochmal mit aufgreifen, dass die Umwandlung in der Leber gut funktionieren kann, dass die Umwandlung in der Leber und in den Nieren gut funktionieren kann, dafür braucht es Magnesium. So. Und deswegen wird das gerne auch in Kombination miteinander verwendet.
Also, nächste Empfehlung: Vitamin D, D3. In Kombination am besten mit K1 und K2. Matthias, so hast du es genannt. Wie supplementiert man das? Ist das, ich weiß, bei Artgerecht ist es eine Flüssigkeit, ein Tropfen, den man quasi in ein Getränk oder in die Nahrung mit reingibt. Was gibt's noch für Formen? Gibt's auch in Pillenform oder ist
gibt
das immer flüssig?
Gibt es natürlich in Pillen, Tablettenformen, in Kapselformen gibt es alle möglichen. Es geht am Ende immer. Und das ist ja auch die Idee der Hersteller zu sagen, wie kann ich etwas imitieren, dass es bestmöglich meinem Körper zur Verfügung stehen kann. Und es macht bei Vitamin D3 oder auch grundsätzlich bei fettlöslichen Vitaminen natürlich Sinn, eine Fettgrundstruktur zu haben. Das heißt, wenn ich einen trockenen Pressling habe, könnte die Aufnahme eingeschränkt sein. Dementsprechend ist die Frage, wie bioverfügbar ist es, wie gut kann es in meinem Körper eigentlich aufgenommen werden, damit es dann die Arbeit verrichten kann. Und der typische Weg, gerade bei Vitamin D3, ist eine MCT-Öl-Basis, also gerne aus Kokosöl, verwendet mittelkettige Fettsäuren, um die Aufnahme mit zu verbessern. Aber großer und wichtiger Fehler, der hier häufig passiert, ich nehme das mal nüchtern irgendwann zwischendrin ein. Es sollte immer zu einer fettreichen Mahlzeit eingenommen werden.
Wichtiger Punkt. Also nicht einfach nur die Pipette mal so auf die Zunge, so zwei, drei Tropfen rauf, sondern eher zu einer fettreichen Mahlzeit. Und auch wichtig, wer sich mit Vitamin D3 auseinandersetzt, der wird relativ schnell merken, da gibt's ganz verschiedene Einheitsangaben, ja, also wie viele Einheiten sollte ich wirklich nehmen? Sind es 2500 am Tag oder 5000 oder 10.000 oder 20.000? Was kann man empfehlen? Kann man das überhaupt überdosieren? Ist es gefährlich, wenn ich mal eine Zeit lang zu viel oder mehr nehme, als empfohlen wurde? Was kannst du sagen?
Ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt. Die Standardempfehlung, und die würde man jetzt bei Ursole beispielsweise auch mit drauf finden, sind eigentlich ist sie noch deutlich geringer, sind aber hier ein Tropfen pro Tag 1000 internationale Einheiten. Jetzt spreche ich nicht im Kontext der für artgerecht, ist eher eine regulatorische Information. Es macht durchaus Sinn, höhere Dosierungen anzusetzen. Mittlerweile sind wir schon bei Standarddosierungen, die ärztlich auch immer mal mitempfohlen wird, von 2000 Einheiten pro Tag. Der Regelfall ist, dass man eher sogar in den Einheiten noch, auch in der Standarddosierung mittlerweile höher geht, zwischen 2000 und 5000 internationalen Einheiten pro Tag, selbst in der Standarddosierung. Und wir haben dann nach oben gerne, und da setzen Ärzte auch gerne mit an, sagen sie, wir machen so eine Hochdosisphase, so einmal die Woche 20.000 Einheiten. Die Ergebnisse zeigen eigentlich Folgendes. Regelmäßigkeit ist der Schlüssel bei Vitamin D. Das heißt, regelmäßige Einnahme ist besser als einmal 20.000 Einheiten. Das gilt jetzt für alle die zu Hause ihre 20.000er Einheiten einmal die Woche einnehmen. Es gibt nochmal deutlich höhere Dosierungen. Und wie du richtig sagst, ist es ein Risiko, weil wir haben bei den fettlöslichen Vitaminen eigentlich immer die Gefahr, dass es überdosiert werden könnte. Und diese Überdosierung habe ich bei fettlöslichen Vitaminen durchaus. Vitamin A spielt da eher nochmal eine Rolle.
Was passiert da, wenn ich es überdosiere? Was sind dann Auswirkungen?
Also es gibt verschiedene Nebenwirkungen von Übelkeit, Erbrechen, über Symptome, die sich mehr jeweils, je nachdem, welche Aufgabe das Vitamin übernimmt, nochmal mit einstufen kann. Bei Vitamin D3 ist das ein bisschen anders. Nochmal, es ist auch das Prohormon, das verwendet wird. Es wird umgewandelt und wenn es eine Störfunktion geben würde, würden wir das im Calciumhaushalt tendenziell eher erkennen. Und ich würde darauf aufpassen, wenn Leber- und Nierenfunktionen eingeschränkt sind, dann sollte man die Dosierung eben auch nochmal mit anpassen. Würde ich es therapeutisch betrachten, das machen auch viele eben, dass sie sagen, wir haben den Ausgangsmesswert und basierend darauf startet man eigentlich mit einer Hochdosis-Anwendung und senkt es dann auf ein Level, was ich eben genau in diesen Bereichen, wie ich gerade sagte, eben abspielen würde, um es dann längerfristig auch mit zu supplementieren. Erst hoch, dann runter. Das würde ich aber nur basierend auf passenden Laborparametern machen. Und in der Standarddosierung braucht man sich prinzipiell erstmal keine Gedanken zu machen. Wichtiger als hohe Dosierung aber regelmäßiges zu machen. Und über du hast es eben auch schon gesagt, die Regelmäßigkeit ist bei der Supplementierung wahrscheinlich das Entscheidendste. Macht ja auch total viel Sinn.
Also Vitamin D, D3, Haken dran, Basissupplementierung brauchen wir, sollten
K2
wir
K2 haben wir da mit dabei, K1 haben wir mit dabei. Ich habe Magnesium an der Stelle schon mit erwähnt. Das wäre sicherlich auf Mineralstoffebene auch etwas, was man durchaus gut mit begleiten, mit einbauen kann.
Lass uns hier einen kurzen Break machen und über Artgerecht sprechen. Das ist das Unternehmen hinter den Health Nerds und diesem Podcast. Auf einer rein wissenschaftlichen Basis entwickelt das Team von Artgerecht extrem hochwertige Nahrungsergänzungsmittel. Immer mit dem Blick auf unsere Evolution und dem Ziel, wirklich nur die reinsten und am besten kompatibelsten Inhaltsstoffe zu identifizieren, um unserem Körper das zu geben, was ihm häufig fehlt. Iron, Elferin, Energy. Das sind einige der Top-Supplements von Artgerecht, auf die zum Beispiel Spieler unserer Fußballnationalmannschaft oder Trainerteams der Bundesliga und viele andere Leistungssportler und High-Performer vertrauen. Vielleicht hast du dir noch nie Gedanken darüber gemacht, ob Supplements mit einer extrem hohen Bioverfügbarkeit für dich einen spürbaren Unterschied machen können. Deswegen probier's doch einfach mal aus. Mit dem Code Health Nerds 15 bekommst du als Neukunde 15% Rabatt auf deine erste Bestellung auf artgerecht.com. Schau es dir doch einfach mal an, während du jetzt die Health Nerds weiterhörst. Auf artgerecht.com sparst du als Neukunde 15% auf deine erste Bestellung mit dem Code HealthNerds15. Den Code und den Link packen wir dir auch noch einmal in unsere Shownotes. Und jetzt geht's weiter. Lass uns direkt noch bei den Vitaminen bleiben. Welche Vitamine, würdest du sagen, sind tatsächlich auch so wichtig und so relativ wenig in unserem Körper vorhanden, dass wir sie tatsächlich regelmäßig, im besten Fall täglich, supplementieren sollten?
Naja, wir können weitermachen. Einmal natürlich mit den fettlöslichen Vitaminen. Jetzt haben wir über D und K schon gesprochen. Bleibt also noch E und A übrig. Das wäre durchaus etwas, was man in einer Dosierung mit einbauen könnte. Sowas findet man muss dann nicht in einer hohen Dosierung quasi stattfinden, aber findet man eben in einem Multi beispielsweise mit drin, so dass man eine basale, erstmal auch gute Abdeckung mit dabei hat. Und du fragst, welche sind wichtig? Die sind alle wichtig und sind auch häufig alle etwas unterrepräsentiert. Also gerade wenn wir über antioxidativen Schutz sprechen, dann auch Vitamin C spielt durchaus eine Rolle. Das muss aber, kann man auch nochmal gezielt schauen, ob auch mal eine Phase mit höherem Vitamin C sinnvoll ist. Würde ich nicht, ne, wenn man es irgendwie in einem Multipräparat mit abdeckt, halte ich das schon mal grundsätzlich für sinnvoll. Und natürlich nicht zu vergessen B-Vitamine. Weil die B-Vitamine so entscheidend sind für Blutbildung und dementsprechend auch die, also das Blut gebildet werden kann und dann dementsprechend auch Sauerstoff transportiert werden kann. Das ist wichtig für meinen gesamten Energiehaushalt. Jeder Energiegewinnungsprozess ist immer B-Vitamin abhängig. Und darauf sollte man achten. Und das schließt den Bogen auch wieder in Richtung meiner Darmsituation. Wenn das Darmmikrobiom sich in einer Dysbiose befindet und die Vitamine, die gerne B-Vitamine für uns produzieren, auch noch vermindert sind, dann macht es unter Umständen Sinn, hier nochmal neben dem Thema Darm auch noch die B-Vitaminversorgung adäquat mit abzudecken. Also bei B-Vitaminen bin ich ganz vorne auch mit dabei, dass die definitiv auch mit dazugehören.
Super. Multivitamin hast du gerade angesprochen. Diese Präparate gibt es natürlich ja wirklich wie Sand am Meer. Ich erinnere mich noch, in meiner Kindheit gab es diese Multivitamin-Brausetabletten, die vor allem lecker geschmeckt haben. Ja, also ich fand die immer irgendwie ganz cool. Ja. Aber am Ende fragt man sich natürlich bei so einer Brausetablette oder bei einem Multivitaminpräparat, was runtergerechnet ein paar Cent nur kostet, kann das überhaupt wirklich eine Wirkung haben? Hat das eine Wirkung oder ist da im Grunde nur Chemie drin und es kommt im Körper gar nicht an? Wie würdest du das einschätzen?
Wie folgt würde ich das einschätzen? Das, was ich eben schon gesagt habe, Hersteller und Produktentwicklung achten mit der Zielsetzung darauf, einmal Qualität zu liefern, das heißt eine Rohstoffqualität, wo ich das rausbeziehen kann. Keine Frage, ich kann Stoffe bearbeiten und chemisch bearbeiten. Chemie ist ja prinzipiell nichts Schlechtes, aber wir haben immer diese Assoziation dazu, ja, das ist nur Chemie. Synthetisch, also künstlich hergestellte Substanzen, sind unter Umständen einschränkend, was die Aufnahme gerade auch wieder im Darm angeht. Das bedeutet, ganz basal würde ich sagen, Qualität der Rohstoffe gepaart mit einer passenden, vielleicht auch innovativen Technologie, was die Aufnahme verbessern kann, um dann eine Struktur zu haben, die auch wirklich an den jeweiligen Rezeptoren im Körper mit andocken kann und verarbeitet werden kann. Wenn das gegeben ist, darauf würde ich achten. Und ja, es gibt viele günstige Präparate und es gibt immer mal wieder auch natürlich Studien, die gemacht werden, die dann eigentlich zeigen, hä, das reicht doch auch komplett aus dafür. Wenn ich schon eine Ergänzung vornehme, würde ich eben das über die passende Qualität versuchen mit abzudecken.
Also lass uns mal ganz konkret über das Multivitaminpräparat auch durchaus sprechen, was du und deine Kollegen bei Artgerecht entwickelt habt. Es heißt Multi. Worauf habt ihr, ohne dass wir das jetzt nochmal komplett aufmachen, das Thema, aber worauf habt ihr geachtet? Also was macht euer Multipräparat anders als die meisten, die es draußen gibt?
Nee, erstmal haben wir eine Abdeckung einer vielfältigen Palette von Vitaminen, Spurenelementen, nicht Mineralstoffen, weil sie mengenmäßig zu groß sind. Das ist häufig immer wieder eine Frage. Wenn ich also höre, A bis Z ist alles mit drin, kann das nicht funktionieren, weil es einfach zu groß ist. Und wenn ich mich entscheide, natürliche Substanzen zu nehmen, haben die eine größere Gesamtmatrix. Das heißt, da hängt noch ein bisschen mehr mit dran als nur das isolierte synthetische Vitamin. Hierbei ging es uns um ein All-Natural-Multivitamin. Das heißt, alle Rohstoffe aus natürlichen Quellen, Gemüse, Obst, Pilze und Algen draus gewonnen und dann standardisiert auftitriert, so dass ich nachher eine gleichbleibende Menge habe, aber aus hochqualitativen Rohstoffen in der Gesamtmatrix der eigentlichen ursprünglichen Substanz drin. Also die Kofaktoren, die man vielleicht gar nicht so im Detail kennt, wo man sagt, das ist doch Vitamin C, dann baue ich das nach, alles klar, dann habe ich das, sondern so, dass es wirklich für die natürliche Versorgung ganz, ganz entscheidend ist.
Also da ist Vitamin A, C, D drin, die Spurenelemente Selen und Zink. Da ist dabei Vitamin B1, B2, B3, B6, B7, Biotin, B12 und Jod. Also ist wirklich ein breites Spektrum an Vitaminen und Spurenelementen, die hier dem Körper geliefert werden. Multi. So, unser nächster Tipp. Jetzt lass uns schauen, was gibt es noch an Basis Supplements, wo du sagst, das wäre etwas, was man sich anschauen sollte. Ich weiß, das Thema Eisen beispielsweise ist ein großes Thema, vor allem bei vielen Frauen. Vielleicht kannst du dazu was sagen.
Unbedingt. Eisen ist, glaube ich, neben Vitamin D, wenn nicht sogar noch mehr, die häufigst auftretendste Mikronährstoffunterversorgung, die es weltweit gibt, die gerne bei Eisenmangel auch zur Eisenmangelanämie führt. Da sind weltweit 2 Milliarden Menschen betroffen. Ich glaube, das dürfte federführend sein. Und wir reden hier ja jetzt von Eisenmangelanämien. Das heißt noch nicht von latenten Mangelsituationen, wie sie doch auch bei vielen auftreten. Bei Eisen ist es spannend, weil nicht immer viel hilft. So, das heißt, bei Eisen geht es ähnlich, wie ich es auch schon versucht hatte, mit dem Thema erst die Darmebene zu berücksichtigen. Bei Eisen spielen ganz viele Faktoren eine ganz entscheidende Rolle, nämlich nicht nur die Menge, die zugeführt wird, sondern kann es adäquat aufgenommen werden und verteilt werden. Je höher ich Eisen dosiere, desto mehr versucht der Körper, sich davor zu schützen. Das ist das Problem, warum die Standarddosierungen häufig auch nicht funktionieren. 100 Milligramm eines Eisensulfatpräparates wird täglich gegeben. 100 Milligramm kommen in den Darm rein, davon werden 12 Milligramm aufgenommen bei Frauen, 9 Milligramm bei Männern, der Rest verweilt im Darm, sorgt für Symptome im Darm. Die Eisenmenge kommt in den Körper rein und die Leber reagiert auf die hohe Eisenmenge mit der Bildung von einem Stoff, der nennt sich Hepsidin, der quasi dafür sorgt, dass Eisen nicht mehr verteilt wird. Deswegen empfiehlt sich eher eine alternierende Einnahme, nur mal für die das sowieso verwenden. Und dann erkennen wir ganz häufig, dass Eisenmangelsituationen mit einem aktiven Immunsystem in Verbindung stehen, was wieder passend für unsere Gesellschaft sehr wohl ein Thema ist, chronische Entzündung als ein wichtiger Faktor. Und da setzt quasi auch Natural Iron als Beispiel mit an, dass wir eine natürliche Eisenquelle haben, die gut verträglich ist, aus Curryblatteisen, pflanzliche Quelle, gepaart mit Vitamin C, das erhöht die Aufnahme, erhöht auch die Bildung der Eisentransporter, der sogenannten Transferrine, und Lactoferrin in Kombination, weil es ein natürlicher Eisentransporter ist, aber eben auch eine Rolle für das Immunsystem mitspielen kann. Und das funktioniert sehr gut. So, aber Eisen ist definitiv ein Thema. Es geht mit vielen Symptomen wie Müdigkeit, Erschöpfung, Infektanfälligkeit einher. Ich würde nicht grundsätzlich jedem empfehlen, hier nimm mal 100 Milligramm Eisen, das passt schon. Dann ist es ein Versuch, mit Natural Iron beispielsweise sehr gut zu sagen, okay, wie bekommt mir das, weil da ist die Eisendosierung nicht so extrem hoch. Dafür ist es viel besser eben auch in den Dosierungsbereichen und die Lactoferrinmenge passt auch sehr gut dazu.
Also wir nehmen mit Eisen, ein Thema, wo die meisten Menschen einen Mangel haben. Auch das also sollte ein durchaus Basissupplement sein, was wir empfehlen würden. In Kombination eben, wie von Matthias gerade beschrieben, mit Lactoferrin als den Stoff, der das Eisen auch wirklich dahin bringt in die Zellen, wo es am Ende auch benötigt wird. Matthias, lass uns direkt zur nächsten Gruppe gucken. Omega. Fettsäuren, Omega-3, Omega-6. Wir haben es hier im Podcast schon mehrfach besprochen. Du bist ein großer Fan davon, das natürlich auf natürlichem Wege in den Körper zu bekommen, also über eine Fisch- oder eine Seafood-reiche Nahrung, Krabben und so weiter, die also reichlich von diesen guten Fettsäuren beinhalten. Nun kann nicht jeder ständig Fisch essen oder nicht jeder mag es auch so sehr. Man kann es also sehr gut supplementieren. Worauf sollte man hier achten? Was macht ein gutes Omega-Produkt aus?
Ja, vielleicht da auch nochmal. Auch, wie du schon gesagt hast, Omega-6-Fettsäuren sind essentiell. Zwei wichtige Unterscheidungen. Wir haben zwei Hauptgruppen, die Linolsäure, das ist die Omega-6-Fettsäure, und die Alpha-Linolensäure, die Omega-3-Fettsäure, die wir typischerweise beide eher in pflanzlichen Ölen, wenn dann, finden würden. Und in einem adäquaten Verhältnis sind. Wir sind aber keine Pflanzen. Das heißt, die eigentlich dahinterstehenden stoffwechselspezifischen Fettsäuren, EPA, DHA bei den Omega-3-Fettsäuren und vor allen Dingen die Arachidonsäure AA bei den Omega-6-Fettsäuren, die brauchen wir letztendlich dann für unseren Stoffwechsel als Baustoff und insbesondere für die Funktionsweise unseres Immunsystems, also für Ablaufen der Entzündung. Und hier kommt eigentlich, weshalb wer jetzt auch mal bei Artgerecht drauf schaut, es gibt kein Omega-6-Präparat. Es ist durchaus eine Überlegung, auch über ein Arachidonsäurepräparat nachzudenken, für die, die das zu wenig in ihrer Ernährung haben. Aber der Fokus sollte nicht auf rein den pflanzlichen Stoffen liegen, weil ich muss es dann immer noch umwandeln. Und der Mensch hier in unserem Breitengraden ist dafür nicht so gut gemacht. Das heißt, die sogenannte Delta-6-Desaturase, dieses Enzym, funktioniert bei uns nicht in der Ausprägung so gut. Von daher spricht es sehr dafür auch, dass wir die Verfügbarkeit von EPA, DHA, auch der Arachidonsäure aus tierischen Lebensmitteln durchaus im Laufe der Evolution immer gehabt haben müssen. Und aufgrund einer westlichen Ernährung, die mit sehr vielen Pflanzenölen arbeitet, die sehr viel Omega-6 haben, haben wir ein deutlich verschobenes Missverhältnis. Man sieht das sehr häufig auch in so Fettsäurenanalyseprofilen, eine wirkliche Unterversorgung. Das heißt, deswegen liegt der Fokus auf Omega-3-Fettsäuren und spezifisch genannt eben nicht der Alpha-Linolensäure, die mit enthalten ist, sondern EPA und DHA. DHA ist die häufigste Fettsäure im Gehirn, also alles rund um Gehirnstoffwechsel ist ganz entscheidend. Die zweithäufigste ist nicht EPA, was man denken würde, sondern die Arachidonsäure, die Omega-6-Fettsäure. Trotzdem ist die Präsenz von EPA und DHA häufig zu wenig. Und ja, wie du schon gesagt hast, ich finde sie in Fisch- oder Meeresfrüchten auch direkt verfügbar. Und das spricht sehr dafür, dass wir im Laufe der Evolution das auch häufiger gegessen haben müssen, weil es sind essentielle Stoffe, die ich sonst nirgendwo bekommen würde. Und Pflanzenöle zu pressen, wo man sagen würde, okay, die werden dann vielleicht in Teilen noch umgewandelt, kann nicht sein. Also muss das definitiv eine Rolle gespielt haben. Und die pflanzliche Variante, weitestgehend pflanzlich, sind ja Bakterien, sind Algen, die letztendlich auch EPA und DHA produzieren. Und darauf würde ich letztendlich auch achten, auch nach dem eigenen Gusto. Ich würde natürlich auf eine hohe Qualität des Fisches schauen, der verwendet wird. Und insbesondere auf das Extraktionsverfahren, also wie wird es letztendlich gewonnen, welche Reinheit hat es. Die Fettsäuren sind sehr flexibel, weil sie sind ja mehrfach ungesättigt, ne? Und deswegen auch sehr reaktionsfreudig. Das heißt, sie oxidieren gerne. Das heißt, auf so etwas würde ich schauen, das nennt sich dann Totox-Wert, also wie stark ist das Präparat oxidiert. Extraktion wichtig, dass es keine irgendwelche Lösungsmittel oder sonstiges mitverwendet worden sind. So CO2-Kaltextraktionen sind sehr spannend in dem Kontext, weil das dann ein flüchtiges Gas ist, also niedrige Temperatur, hoher Druck. Das, wenn ich dann den Druck rausnehme, verflüchtigt sich letztendlich das Gas. Das sind Methoden, die man beispielsweise sehr gut dafür verwenden könnte. Auf jeden Fall eine schonende Reinigungsmethode. Hohe Fischqualität. Schwermetallbelastung ist durchaus ein wichtiges Thema. Aber wenn ich ein hochreines Präparat habe, sind es letztendlich auch nur die Fettsäuren. Und das unterscheidet natürlich auch zu der Empfehlung, isst man mehr Fisch und Meeresfrüchte. Weil wenn du die Menge von, sagen wir mal, zwischen 500 bis 4, also 500 Milligramm bis 4 Gramm pro Tag Omega-3-Fettsäuren über Fisch abdecken willst, dann muss man natürlich den Gegenspieler Überfischung der Meere aus ethischen Gründen oder auch ökologischen Gründen definitiv, gar keine Frage, aber eben auch das Thema Schwermetallbelastung durchaus mit einbeziehen. Und von daher gehört das schon für mich, ne, wieder mit dem Blickwinkel essentielle Stoffe, schon mit dazu. Und im besten Falle kennt man aber auch seinen Omega-3-Index, so dass man die Dosierung dementsprechend auch anpassen kann. Da gilt auch, je niedriger er ist, desto höher einsteigen.
Also Matthias, jetzt fassen wir nochmal zusammen. Das ist doch eine gute Basis von Stoffen, von Nährstoffen, von Supplements, die wir wirklich brauchen. Also Multivitaminpräparat haben wir besprochen, wo im Grunde alle wichtigen Vitamine drin sind. Wir haben gesprochen über Eisen, über Lactoferrin als den Eisentransporteur. Wir haben gesprochen über Omega-3, Omega-6-Fettsäuren. Wir haben gesprochen über Vitamin D, das Sonnenvitamin in Kombination mit K1, K2. Wir haben über Magnesium gesprochen. Das ist doch jetzt tatsächlich mal eine gute Basis, die wir uns alle mal fürs neue Jahr vielleicht auch wirklich vornehmen können. Was haben wir noch vergessen? Ist noch was dabei?
Ja, auf jeden Fall, weil wenn wir in dieser Denkweise bleiben, also das, was ich versucht hatte zu vermitteln, Basis der Darm, kann ich das aufnehmen. Und wenn ich dann über Mikronährstoffe nachdenke, sind es genau diese Punkte, wo man für sich selbst auch abfragen kann, wie ist denn mein Verhalten in der Sonne, wie ist meine Vielfalt in meiner Ernährung, wie viel Fisch konsumiere ich, so dass man da mal eine Einschätzung hinbekommt. Und dann würde ich als letzten essentiellen Punkt natürlich das Thema der Aminosäuren auch noch mit aufgreifen, weil die können wir nicht ganz außen vor lassen. Zusätzliche Versorgung mit essentiellen Aminosäuren, aber wie bei Amin auch eher das Thema ist aller proteinogenen Aminosäuren. Das heißt, es gibt 20 Stück an der Zahl und die sind in der Lage, alle Eiweiße im Körper zu bilden. Und die ausreichende Aminosäurenversorgung ist ein ganz wichtiger Aspekt und insbesondere natürlich immer auch dann, wenn der Verdauungstrakt vielleicht gerade ein Thema hat. Also ich habe eben gesagt, Nahrungsaufspaltung. Wenn ich sehr eiweißreich anfange zu essen und kann das nicht gut aufspalten, dann verweilt das im Darm, bildet komische Gase, sorgt für eine Dysbiose und die Aminosäuren kommen gar nicht in den Körper. Deswegen ist so dieses Thema Verfügbarkeit von freien Aminosäuren nach sportlichen Belastungen beispielsweise als ein zusätzlicher Promoter. Das heißt nicht, dass das komplett die Eiweißzufuhr ersetzt, aber sie unterstützt natürlich dabei, einen gewissen Anteil mit abzudecken und gleichzeitig nach sportlichen Belastungen direkte Verfügbarkeit zu haben, um die Regeneration einzuleiten. Dafür ist es durchaus sehr gut geeignet.
Super. Wir werden das auch nochmal in die Folgenbeschreibung mit aufnehmen. Schaut euch da gerne nochmal alle von uns empfohlenen Basis-Supplements an. Und jetzt, Matthias, wollen wir natürlich auch nochmal einen Ausflug machen in Supplements, die wir nicht zwingend brauchen, aber die durchaus für den einen oder anderen einen positiven Effekt haben können oder die uns bei bestimmten Herausforderungen in bestimmten Lebensphasen zum Beispiel helfen können. Also, lass uns da mal relativ straight durchmarschieren. Ich gebe dir einfach mal ein paar Stichpunkte und du sagst vielleicht, über welche Supplements diese Zielgruppe nachdenken sollte. Also jemand beispielsweise wie du ja auch, der viel Sport macht, regelmäßig Sport macht, der ins Fitnessstudio geht, vielleicht joggen geht oder vielleicht einen Mannschaftssport macht, Fußball spielt oder vielleicht Yoga oder irgendwelche regelmäßigen körperlichen Aktivitäten. Über welche Supplements sollte diese Gruppe nachdenken?
Also auf jeden Fall, das, was ich gerade schon abgeschlossen habe, war das Thema Aminosäuren. Wie gesagt, Trainingseinheit direkt im Nachgang Aminosäuren mit einbauen, ist eine super gute Ergänzung und auch hier wieder als Routine wirklich mit aufzugreifen, mit einzubauen. Thema Energiehaushalt ist eine ganz entscheidende Komponente. Also wenn wir hier über mikronährstoffseitig, über was jetzt keine essentiellen Stoffe sind, aber Ribose beispielsweise, also ein Zucker, der insulinunabhängig aufgenommen wird und als Baustoff dient, neue Energieträger bilden zu können und dann alle kombinierenden Kofaktoren für die Energieproduktion, Coenzym Q10, da gehören auch verschiedene B-Vitamine mit dazu, findet sich in Energy beispielsweise. Das ist etwas, was man da sehr gut einsetzen kann. Magnesium, gerne in dem Thema, weil es auf den Muskel- und Energiestoffwechsel und die Proteinbiosynthese so viel Einfluss nehmen kann und auch den Ausgleich von Elektrolyten. Das heißt natürlich, Elektrolyte sind wieder die Mineralstoffe, wenn ich viel schwitze. Ist ein Gedankengang, die irgendwie versuchen, mit isotonischen Getränken zu ergänzen. Da kann man drüber nachdenken, auch Präparate zu verwenden. Da würde ich nicht irgendwas zusätzlich Gesüßtes nehmen. Und Magnesium ist aber da auch ein spannender Faktor als Regulator der Elektrolytausscheidung. Und wie gesagt, gerade im Muskelstoffwechsel sehr spannend.
Dann die nächste Gruppe, ich habe sie eben schon kurz mal angerissen, Schwangere. Also Frauen, die schwanger werden wollen, vielleicht aber auch Frauen, die schwanger sind und auch Frauen, die ein Kind geboren haben und dann stillen und auch natürlich eine körperliche Achterbahnfahrt wirklich hinter sich haben. Welche Supplements würdest du hier empfehlen?
Also schwanger werden wollen kann natürlich verschiedene Gründe haben und bitte nicht falsch verstehen, ich will das nicht verkürzend jetzt darstellen. Mhm. Auf Themen, auf die ich auf jeden Fall achten würde, wäre das Thema Schilddrüsenfunktion und zwar nicht nur mit Blickwinkel auf, ist mein TSH-Wert in Ordnung, sondern eben auch die Verfügbarkeit der Schilddrüsenhormone T4 und T3 und das kann durchaus etwas sein, Thema Schilddrüsenkomplex, was eine auch mikronährstoffseitig eine spannende Ergänzung sein kann, weil es eben unterrepräsentiert ist. Wir reden hier auch wieder von Vitamin A beispielsweise. Wir reden von Tyrosin, also der Aminosäure, die Schilddrüsenhormone bildet, Jod, Selen, Zink, so diese Komponente. Thema Eisenhaushalt spielt eine ganz entscheidende Rolle, auch schon vor der Schwangerschaft. Und dann das Thema auch schwanger werden wollen, würde ich auch das Thema der Insulinresistenz nochmal mit benennen, weil vielleicht sind die Blutzuckerwerte erstmal normal, aber wir haben ja auch zugesprochen, vielleicht wird sehr viel Insulin ausgeschüttet, der HOMA-Index ist deutlich erhöht, es besteht eine Insulinresistenz, was eine Schwangerschaft durchaus mit verhindern könnte. Also auch das Thema Blutzuckerkomplex, etwas, was man sich inhaltsstoffseitig nochmal anschauen kann. Aber vor allen Dingen sind das wichtige Themen. Und in der Schwangerschaft dann selbst würde man logischerweise über die grundsätzliche auch wieder Mikronährstoffversorgung nachdenken. Das wird standardmäßig auch getestet. Eisenhaushalt. Da ist relativ, haben wir jetzt schon klar gesagt, was dafür durchaus gut mit geeignet ist. Omega-3-Fettsäurenversorgung und B-Vitaminversorgung. Als die bekannteren Mikronährstoffe, B-Vitamine, gerade Folsäure und Vitamin B12, was gerade für die kindliche Entwicklung ganz entscheidend ist. Aber hier durchaus etwas, was schon standardmäßig empfohlen wird, aber darüber sollte man nachdenken, ja.
So, und dann gibt es natürlich auch hier in unserer Health Nerds Community, ich will jetzt nicht sagen ältere Menschen, aber Menschen, die aus einer älteren Generation kommen und die natürlich mit dem fortschreitenden Alterungsprozess des Körpers merken, okay, mein Körper hat hier bestimmte Defizite oder einen bestimmten Mangel. Auch ich selbst bin immer am Schauen natürlich, was ist für die Schwiegereltern vielleicht auch jetzt zu Weihnachten ein gutes Geschenk. Wir haben ja gesagt, wir wollen gerne Gesundheit schenken.
Ich dachte gerade für dich, Felix.
Für mich? Ja, für mich natürlich auch. Ja. Selbstverständlich, ja. Mit Anfang, Mitte 40 merkt man auch die ersten Zipperlein. Aber ganz im Ernst, also die Generation, ich sage einfach mal 60 plus.
Ja.
Meine Schwiegereltern, ich finde das toll, wie intensiv die sich auch mit dem Thema Gesundheit auseinandersetzen, wie die auf der Suche sind und neugierig sind. Natürlich hören die auch hier in den Podcast rein. Was können wir einer älteren Generation empfehlen oder einer jüngeren Generation als Tipp mitgeben, als Geschenk vielleicht zu Weihnachten? Was braucht ein Mensch, der, sagen wir mal, ins letzte Trimester eintritt?
Also auch dazu haben wir ja dieses Jahr gesprochen, Alterungsprozesse. Und ich würde mal einen Aspekt mit aufgreifen, der einen ganz entscheidenden Mechanismus ausmacht, wenn es um Alterung geht, nämlich die Veränderung von oxidativen Produkten, die anfangen, also freie Radikale, die gebildet werden und wie die so abgepuffert werden können. So, die freien Radikale, wissen wir, brauchen wir auch für die Funktionsweise unseres Immunsystems oder sind auch ganz normal nach körperlicher Belastung. Wir wollen nicht alles hemmen, aber in dem Kontext wäre es durchaus spannend, über gewisse Supplements auch drüber nachzudenken. Ich denke hier beispielsweise an Spermidin, Astaxanthin, alles, was so auch mit dem Blickwinkel in Langlebigkeit mit reingeht. Das heißt, nochmal zusammenzufassen, Astaxanthin ist ein sehr starkes Antioxidant, was eben auch aus Algen gewonnen wird, was für die rötliche Färbung eben von Krebsen auch mit verantwortlich ist und gleichzeitig sich in der Haut einlagern kann und einen positiven Effekt auch in Richtung Sonnenschutz geben könnte. Aber vor allen Dingen hat es eine antioxidative, sehr starke antioxidative Komponente. Das wäre eine Variante. Dann auch andere Substanzen, pflanzliche Stoffe, die geeignet sind, wie Kurkuma, Ingwer, Safran mit einzubauen, auch mit einer antioxidativen Eigenschaft. Gerade wenn in Richtung Gelenkbeschwerden oder ähnliches gedacht wird, dann muss man im Alter auch sagen, okay, vielleicht gibt es Veränderungen des Fettstoffwechsels, also Triglyceride, die steigen, Cholesterin steigt, HDL ist niedrig, LDL ist erhöht. Was würde sich da auch vielleicht antioxidativ anbieten, sind beispielsweise Olivenöl, Polyphenole, um diesen Oxidationsprozess eben mit zu regulieren. Darüber würde ich nachdenken. Das ist durchaus eine gute oder sinnvolle Kombination. Und nicht zuletzt auch, wie wir wissen, im Alter, dass so die Insulinsensitivität nicht ganz so gut mehr vielleicht funktioniert. Also auch in Richtung Blutzuckerkomplex nochmal nachzuschauen.
Und Matthias, auch eine Gruppe, die ich hier noch ansprechen möchte, Leute, die vielleicht bei sich einen bestimmten Mangel wirklich auch feststellen oder spüren. Also ganz einfach gesagt, spröde Fingernägel. Man kennt das, man hat so trockene Haut, die so schuppig ist. Oder vielleicht an den Mundwinkeln so kleine Risse, die auch wirklich brennen und wehtun. Wenn man da mit einem Arzt spricht, heißt es sofort, ja, du hast einen bestimmten Mangel an Nährstoffen. Was sollte diese Gruppe bestenfalls supplementieren?
Also mikronährstoffseitig haben wir so ein paar Indikatoren. Richtung Eisenhaushalt ist eine Möglichkeit. Zink, Selen und dementsprechend auch Schilddrüsenfunktion könnte eine Ursache mit dafür sein. Und am Ende des Tages natürlich auch das Thema Energiehaushalt. Das heißt, entweder die Energie kann nicht gut produziert und gebildet werden, also auch Darm kann durchaus eine entscheidende Rolle dabei spielen. Ich denke jetzt aber auch so Energieversorgung oder die Mikronährstoffe, die ich gerade eben schon bei dem Thema Energy mit angesprochen habe. Das muss nicht nur für Sportler geeignet sein, sondern hilft unter Umständen auch wirklich die Energieproduktion in den Zellen mit anzukurbeln. Und da scheint ja an gewissen Stellen etwas nicht zu funktionieren. Gerade wenn die anderen Substanzen, Selen, Zink, Eisen, Eiweißversorgung, wenn das eigentlich alles soweit ganz gut abgedeckt ist. Und durchaus auch noch das Thema Vitamin B12 nochmal isoliert mit zu schauen, weil wie gesagt, auch hier gibt es doch eine Vielzahl von Menschen, die zumindest auch eine Unterversorgung bis hin zur Mangelsituation haben. Gilt übrigens, fällt mir gerade ein, auch für die Generation der älteren Menschen, die einen erhöhten Homozysteinwert haben, der gerne in Verbindung mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen gebracht wird, weil da haben wir genau das Umwandlungsproblem und das korreliert sehr stark mit einem Vitamin B12-Mangel.
Also Leute, es ist eine etwas längere Folge dieses Mal geworden, aber wir hoffen, wir haben euch ein paar Ideen mitgeben können, was ihr wirklich braucht an Nahrungsergänzungsmitteln oder an Nährstoffen und was ihr vielleicht mal ausprobieren könnt, um zu schauen, ob es euch gut tut, ob es euch einen Nutzen bringt. Vielleicht habt ihr ein bisschen Inspiration gefunden und findet vielleicht noch etwas Schönes, was ihr unter den Baum legen könnt, unter den Weihnachtsbaum. Und wir werden natürlich auch im neuen Jahr 2025 immer wieder euch Tipps geben, wie ihr eure Gesundheit, euren Körper, euer Leben optimieren könnt und so gestalten könnt, dass ihr möglichst lange lebt und lange gesund bleibt. Denn das ist das Ziel hier bei den Health Nerds. Matthias, es hat großen Spaß gemacht. Ich bin immer wieder erstaunt, mit welcher Leichtigkeit du hier Zusammenhänge erklärst und Fachbegriffe im Kopf einfach hast und Dinge verstehst, wo viele einfach nur ein Fragezeichen haben, mich eingeschlossen. Also herzlichen Dank, dass wir da wieder dein Wissensschatz anzapfen durften. Und Leute, natürlich haben wir auch nächste Woche am zweiten Weihnachtsfeiertag, am Donnerstag, für euch die Sprechstunde. Da machen wir keine Pause, das ziehen wir natürlich durch und beantworten gerne eure Fragen zu den Supplements, zu Nahrungsergänzungsmitteln. Her mit euren Fragen, schreibt uns bei Instagram, Facebook über Direct Message oder schickt uns eine E-Mail an podcast@artgerecht.com. Wir freuen uns drauf. Ich sage danke fürs Zuhören, bleibt gesund, habt schöne Weihnachtsstunden mit euren Liebsten und wir freuen uns dann auf euch am zweiten Weihnachtsfeiertag. Matthias, auch für dich natürlich, schöne Weihnachten.
Vielen Dank, frohe Weihnachten.
Health Nerds, der Gesundheitspodcast von Artgerecht. Jeden Donnerstag neu.
Ein All Ears on You Original Podcast.